Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Verschuldung kann jeden treffen, aber besonders gefährdet sind Menschen, die Deutsch weder gut lesen noch schreiben können. Das sind hierzulande über 6 Millionen Menschen. Gut die Hälfte davon steht eigentlich fest im Beruf und Deutsch ist ihre Herkunftssprache. Die Verbraucherzentralen und Schuldnerberatungen wissen um dieses Problem, aber ausgerechnet jetzt stellt das Bundesumwelt- und Verbraucherministerium BMUV die Förderung für Projekte ein, die die Beratung zu Vertragsfallen in leicht verständlicher Sprache in die Stadtviertel tragen. Mehr dazu gleich. Außerdem, statt weniger wieder mehr gefährliche Pestizide, weil es so viel geregnet hat und Äpfel und Birnen darauf mit Schorf reagieren, wurde jetzt in süddeutschen Anbaugebieten ein eigentlich verbotenes Pestizid befristet zugelassen. Wir beleuchten in einer kleinen Serie die Baustellen der Energiewende. Heute ist die Windkraft in Niedersachsen dran und im Verbrauchertipp geht es um Privatkredite von Freunden und Verwandten. Mehr als 6 Millionen Menschen sind in Deutschland auf Texte in leichter Sprache angewiesen. Da Verbraucherschutz jeden betrifft, wollen die Verbraucherzentralen verstärkt in leichter Sprache erklären, wie man zum Beispiel seine Versicherungen überprüft oder unnötige Abos kündigt. Warum dies auch ein wichtiger Schutz vor Verschuldung darstellt und warum die Berater auch in die Stadtviertel gehen sollten, erklärt hier gleich die Alphabetisierungsdozentin Elfriede Haller. Doch zuvor stellt Ihnen Werner Nording den neuen Ansatz der Verbraucherzentralen vor.
Bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein leitet Michael Herter ein Team von 12 Beratern im Bereich Markt, Recht, Finanzdienstleistungen. Immer häufiger kommt es vor, dass Menschen in die Beratungsstellen kommen, denen die Experten nur in stark vereinfachter Sprache helfen können.
In meiner persönlichen Beratung würde ich sagen, dass immer in meinem Beratungsfenster jemand da ist, den ich in leichter Sprache begrüßen muss.
Leichte Sprache reduziert Komplexität, sodass alle Menschen sie verstehen können. Das sind vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten. Früher sprach man von geistiger Behinderung. Leichte Sprache brauchen aber auch Menschen, die noch nicht so gut Deutsch können, die eine beginnende Demenz haben oder die seh- und hörbehindert sind.
Ich glaube, der Bedarf war immer schon da, man ist damit aber nicht offen umgegangen.
Laut einer Studie der Uni Hamburg haben 6,2 Millionen Menschen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Jeder zweite davon steht im Beruf und hat Deutsch als Herkunftssprache. Lange hatten die Verbraucherzentralen hier einen blinden Fleck. Denn schon seit 2011 steht im Gesetz, dass Text in leichter Sprache für öffentliche Stellen Pflicht sind. Mittlerweile finden sich im Internet unter verbraucherzentrale.de, leichte Sprache, rund 40 Texte für diese Zielgruppe. Bezahlt werden konnten diese Verbrauchertipps in leichter Sprache mit Mitteln der Bundesregierung aus dem Projekt Verbraucherstärken im Quartier, sagt Projektleiterin Heike Klees vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Zum einen waren das dann eben überteuerte Energieverträge, überteuerte Handyverträge oder aber auch eine zu hohe Betriebskostenabrechnung. Also es war sehr vieles und häufig waren sie aber auch schon überfordert, wenn sie dann ein Inkassoschreiben bekommen, konnten die natürlich jetzt nicht feststellen, ist das ein korrekt erstelltes Inkassoschreiben, weil ich möglicherweise etwas nicht gezahlt habe oder ist es ein Betrugsversuch, dass jemand versucht, bei mir Geld abzuzwacken.
Die Verbraucherzentralen versuchen seit jeher, in einfacher Sprache zu kommunizieren. Doch eine Übersetzung in leichte Sprache ist viel aufwendiger. Nadja Quirein vom Kompetenzzentrum für leichte Sprache in Saarbrücken hat viele Verbrauchertipps aus der Standardsprache in leichte Sprache übersetzt. Dabei geht es nicht nur darum, zum Beispiel kurze Sätze zu benutzen, keine Fremdwörter oder nur eine Aussage in einen Satz zu packen. Leichte Sprache bekommt erst dann das Qualitätssiegel, wenn der Text von 2 Prüfern, die selbst kognitiv beeinträchtigt sind, verstanden und freigegeben wird.
Das Siegel bekommt der Text dann, wenn er fertig ist, also dann, wenn alle Regeln eingehalten wurden. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr wäre durch Bus oder Bahn zu ersetzen, weil das viele Menschen dann besser verstehen können.
Wir wollen mit der leichten Sprache Nachhilfe für Erwachsene geben, bringt es Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein auf den Punkt. Davon würden auch Menschen jenseits der eigentlichen Zielgruppe profitieren, Menschen, die nicht bildungsnah seien oder es verlernt hätten, sich in der Schriftsprache auszudrücken. Man rede in den Beratungsgesprächen nicht überbetont oder in Kindersprache, sondern versuche, sich den Bedürfnissen der Betroffenen anzupassen.
Es geht darum, respektvoll nicht gekünstelt und nicht gehonepiepelt Dinge auszudrücken.
Den Verbraucherzentralen gehe es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und die Selbstbestimmungsrechte der Zielgruppe so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.
Ich würde sagen, dass ein großer Teil der Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die uns aufsuchen, keinen Betreuer haben, sondern letztlich davon erfahren haben, dass wir so ein Angebot haben und eben dann möchten, dass wir sie in ihrer Angelegenheit, soweit es geht, betreuen. Dass jemand tatsächlich geschäftsunfähig ist, also so weit eingeschränkt ist, dass man nun gar nichts mehr machen kann, es kommt zum Glück nicht so oft vor. Und das sind aber auch nicht mehr die Fälle, mit denen wir zu tun haben.
Das Projekt Verbraucherstärken im Quartier ist Ende Juni dieses Jahres nach mehrjähriger Förderung ausgelaufen.
Sie haben es im Beitrag von Werner Nording gerade gehört. Die Verbraucherzentralen gehen mit neuen Angeboten und gezielt in die Stadtviertel, um ihre Beratungsangebote unter die Bevölkerung zu bringen. Doch ausgerechnet jetzt werden auf Bundesebene die Fördermittel dafür gekürzt. Elfriede Haller ist Dozentin an der Volkshochschule Ludwigshafen. Sie unterrichtet im Lerntreff der ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen Erwachsene, denen Lesen und Schreiben schwerfällt, und in ihrem Unterricht war bisher auch die Verbraucherberatung integriert. Ich fragte sie, welche Probleme ihren erwachsenen Schülern und Schülerinnen begegnen, die ein Fall für die Beratung durch die Verbraucherzentralen sind.
Sie können von Problemen sprechen, das ist richtig, weil die oft vielfältig sind. Es ist ein Handyvertrag, 2, 3 Handyverträge, die Sie aufgebrummt bekommen, weil Sie müssen wissen, dass Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, verdecken ja auch gern aus Scham ihre Schwäche und unterschreiben schneller, damit sie Ruhe haben vor den Bedrängern. Also man ist schnell mal überrumpelt beim Kauf im Supermarkt. Da stehen ja öfter Werber, die dann für Waschmaschinen, für Staubsauger.
Was bedeutet sowas für die Lebenssituation?
Also tatsächlich ist es so, dass Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, oftmals hochverschuldet sind, weil natürlich ein Zusammenhang besteht zwischen nicht gut lesen und schreiben und zum Beispiel vorausschauend sein Geld einplanen. Ja, das ist tatsächlich ein Zusammenhang und somit sind diese Menschen doppelt bedroht. Einmal von der Sorge, überrumpelt zu werden, schnell was unterschreiben, damit man nicht auffällt, aber gleichzeitig nicht abschätzen können, reicht mein Geld überhaupt am Ende des Monats, um das zu bezahlen.
Die Verbraucherzentralen hatten sich ja schon in der Vergangenheit bemüht, Verträge zu erklären oder auch über Verbraucherrechte verständlich aufzuklären. Wieso haben diese bisherigen Angebote nicht gereicht?
Naja, wir sprechen ja hier von einer riesengroßen Zielgruppe von Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können. Also alles Schriftliche ist ja erstmal abschreckend.
Also und die Webseite hilft nicht weiter.
Die Webseite hilft nicht weiter. Es helfen auch im Grunde wunderbare Plakate und Flyer nicht weiter. Weil es eben so ist, dass diese Menschen, über die wir sprechen, sofort von Schriftsprache überfordert sind. Da passiert es ganz schnell, dass selbst die, die einige Sätze lesen können, was ja durchaus passieren kann, sich überfordert fühlen. Deswegen müssen alle verschriftlichen Werbemaßnahmen verständlich sein.
Also leichte Sprache, diese strengen Regeln der ausdrücklichen leichten Sprache helfen?
Also ich würde mal sagen, verständliche Sprache ist wichtig. Mhm. Denn wir müssen auch wissen, es handelt sich hier um Erwachsene, die erwachsen behandelt werden wollen. Also man muss tatsächlich ganz genau aufpassen, wenn man vereinfacht. Und da beneide ich die Kollegen nicht um diese Aufgabe. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Mhm. Wenn etwas verständlich ist, dann werden die Menschen auch mutiger, etwas mal tatsächlich zu lesen.
Welche Bedeutung hat es, wenn die Berater der Verbraucherzentralen in die Stadtviertel reingehen? Die haben ja meistens ihre Zentrale irgendwie in der Innenstadt. Aber denn auch da, um die Leute zu erreichen, muss ja das Beratungsangebot erstmal als solches unter die Leute gestreut werden.
Das ist unglaublich wichtig. Also das ist vor allem auch für unsere Zielgruppe unglaublich wichtig, die wir ja, wie wir gerade gesagt haben, nicht über Schriftmedien erreichen. Da ist der persönliche Kontakt, eventuell eine Vertrauensperson im Quartier. Ja, also gerade wenn ich meinen Lerntreff im Haus der Begegnung mir anschaue, da ist eine Vertrauensperson schon da, die die Bewohner kennt. Und wenn wir dann diesen Lerntreff dort haben, da weiß man, aha, da ist jetzt auch noch jemand, der sich mit Lesen und Schreiben gut auskennt. Da helfen wir doppelt, indem wir auf die Menschen zugehen.
Wie erklären Sie sich die Kürzungen in so einem Projekt? Das würde ja eigentlich jeder Menge soziale Probleme vorbeugen.
ich kann mir es nicht tatsächlich nicht erklären. Denn es ist eine Grundlage für unsere Wirtschaft auch. Ja? Also wenn wir es nicht schaffen, Menschen zu erreichen, die durchaus Potenziale haben, auch ihr Leben zu verbessern, in den Griff zu bekommen durch die Unterstützung, dann machen wir tatsächlich grundlegend etwas falsch. Also ich verstehe tatsächlich nicht, dass man da nicht weiter investiert, wie generell auch in Bildung sowieso.
Und das Interview mit Elfriede Haller, der Alphabetisierungsdozentin der Volkshochschule Ludwigshafen, haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Überall in Deutschland wird damit gerechnet, dass die Obsternte wegen Frost und Regen geringer ausfällt. Jetzt bremst der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Deutschland zusätzlich den Appetit aufs Obst mit einer Pressemitteilung, in der die Organisation von giftigen Schneewittchenäpfeln spricht. Denn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat jetzt den Einsatz eines besonders problematischen Pflanzenschutzmittels in den drei Landkreisen Bodensee, Lindau und Ravensburg befristet erlaubt. Und das hat weitere Folgen. Daniela Siebert mit den Einzelheiten.
Kann vermutlich Krebs erzeugen, schreibt das BVL selbst in seinem Datenblatt zu dem Fungizid Volpan 80-WDG, dem es seit Juli eine Notfallzulassung erteilt hat. Das BVL, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, reguliert in Deutschland die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Im vorliegenden Fall geht es um das Pilzmittel Volpet, das nun gegen Schorf auf Kernobst, also zum Beispiel Äpfeln im Bodenseekreis, eingesetzt werden darf. Bis November 2024. Der Wirkstoff birgt nicht nur eine Gefahr für Menschen, er ist laut BVL-Datenblatt auch, Zitat, sehr giftig für Wasserorganismen. Corinna Hölzel, beim BUND für Pestizidpolitik zuständig, findet die Ausnahmezulassung von Volpet grundfalsch, obwohl sie räumlich, zeitlich und inhaltlich begrenzt ist.
Es ist nämlich giftig für Fische und für Wasserorganismen. Und solche hochgefährlichen Stoffe sollten in Zukunft überhaupt nicht mehr in die Umwelt ausgebracht werden und in unsere Lebensmittel gelangen, anstatt sie jetzt per Notfallzulassung nochmal zu befördern.
Das BVL begründet die Notfallzulassung mit den besonderen Wetterbedingungen in diesem Jahr. Es schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, Zitat:
In diesem Fall besteht in der Bodensee-Region, dem zweitgrößten Obstanbaugebiet Deutschlands, ca. 1500 Hektar Fläche, anhaltend nasse Witterung. Die Witterung begünstigte die Schorfinfektion an Kernobst. Diese Pilzkrankheit kann zu erheblichen Qualitäts- und Ernteeinbußen führen.
Und die Behörde erklärt pauschal:
Notfallzulassungen werden immer dann benötigt, wenn das aktuelle Aufkommen bestimmter Schadorganismen mit den zur Verfügung stehenden Pflanzenschutzmitteln oder alternativen Verfahren nicht mehr bekämpft werden kann.
Auch das zugelassene Kaptan komme alternativ nicht in Frage, betont das BVL. Das verhinderten Vorschriften, die die benachbarten Hopfenfelder schützen, damit die Ernte dort nicht durch Kaptanverwehung belastet wird und dann der Hopfenexport in die Zielländer nicht mehr möglich ist. Eine Güterabwägung, die beim BUND verärgert. Corinna Hölzel.
Die Exportländer, wo der Hopfen hingeht, USA und Japan, da gilt eine Nulltoleranz gegenüber Kaptan. Deswegen wird jetzt ein gefährliches Pestizid durch ein anderes ersetzt. Letzten Endes ist die Sicherung des Exports für den Hopfen praktisch wichtiger als die Qualität der Bodenseeäpfel. Und das ist das, was uns eben auch so empört.
Eine zweite Aktion des BVL steht mit der Notfallgenehmigung in direktem Zusammenhang. Die Behörde will die EU-weit zulässigen Rückstände von Volpet in Äpfeln und Birnen um das 20-fache anheben auf 6 Milligramm pro Kilogramm. Nur bei uns in Deutschland. Das will der BUND verhindern und argumentiert:
Für Verbraucherinnen ist es schädlich, weil es ist per se ein wahrscheinlich krebserregendes, erbgutveränderndes Pestizid, hochgiftig.
Außerdem beschränke Obst mit so viel Vollpet-Rückstand auch die Obsterzeuger. Das dürfe dann nämlich nur noch in Deutschland vermarktet werden. In anderen EU-Ländern sind die Äpfel und Birnen dann unverkäuflich. Dort gilt weiter der EU-Wert von höchstens 0,3 Milligramm pro Kilogramm. Das BVL verteidigt auf Deutschlandfunk-Anfrage sein Abweichen vom europäischen Wert. Das sei nur möglich, wenn es keine Bedenken für die menschliche Gesundheit gebe. Und weiter:
Das Bundesinstitut für Risikobewertung BFR kommt zu dem Ergebnis, dass ein gesundheitliches Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher praktisch ausgeschlossen ist.
Aus Sicht der Umweltschützer beim BUND ist der ganze Vorgang nicht nur wegen der giftigen Pflanzenschutzmittel problematisch, sondern ein Paradebeispiel, wie falsch den Folgen der Klimaerwärmung begegnet werde.
Wir werden in Zukunft in den Zeiten des Klimawandels immer mehr Wetterextreme haben, also entweder Starkregen oder eben lange Dürreperioden. Und es ist absolut das falsche Signal, da ständig mit der Notfallzulassung und Grenzwerterhöhung von immer neuen und immer giftigeren Pestiziden zu reagieren.
Angemessen wäre aus Ihrer Sicht dieser Weg.
Wir brauchen eine zukunftsfeste Landwirtschaft. Nicht chemische Maßnahmen, agrarökologische Maßnahmen, die Artenvielfalt schützen, die Gesundheit der Bäuerinnen und Bauern selber und der Verbraucher nicht gefährden.
Beim BUND sieht man durch diesen Fall auch den Plan des Bundeslandwirtschaftsministeriums konterkariert, Pestizide zu reduzieren. Corinna Hölzel verweist zudem auf Mittel, die im ökologischen Obstanbau verwendet werden, etwa Kupfer, Schwefel oder Backpulver. Und schließlich sei es auch eine Einstellungssache, ob man diese raue, braune Verkrustung auf Äpfeln und Birnen überhaupt bekämpfen müsse.
Ganz wichtig ist, dass sich die Akzeptanz von Schorf ändert. Schorf ist kein Problem gesundheitlich, sondern eher ein ästhetisches Problem. Und hier ist tatsächlich auch der Lebensmittelhandel gefragt, da mehr Toleranz zu haben gegenüber solcher Ware, die eben Schönheitsmakel aufweist.
Schorf könne man einfach mitessen oder wegschneiden, empfiehlt Corinna Hölzel. Sie sieht deshalb auch die Politik in der Pflicht, sich für einen anderen Umgang mit solchen Früchten stark zu machen. Zugunsten von Obst, das ohne belastende Pflanzenschutzmaßnahmen auskommt.
Daniela Siebert über Pestizideinsatz im Obstanbau.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
In ziemlich genau 3 Monaten treffen sich in Aserbaidschan die Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention zur nächsten großen Verhandlungsrunde. Alle Regierungen sind aufgerufen, ihre Fortschritte vorzuweisen. Wo steht Deutschland zum Beispiel beim Ausbau der klimafreundlichen erneuerbaren Energien? Darauf schauen wir in unserer Sommerserie Baustellen der Energiewende. Und dafür hat sich Bastian Brandau in Niedersachsen unter die Windräder gemischt.
Wer in Niedersachsen aus einer Stadt herausfährt, sieht bald irgendwo ein Windrad. In keinem Bundesland stehen so viele Windkraftanlagen wie in Niedersachsen, zur Zufriedenheit von Umweltminister Christian Meyer, Bündnis 90 Die Grünen.
Wir haben es geschafft, 2023 erstmals klimaneutral beim Strom zu werden, über 100% erneuerbaren Strom zu haben. Bundesweit sind wir bei 52%.
6.103 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 12,6 Gigawatt. So der Status des ersten Halbjahres 2024. Ende Mai weiht Minister Meyer einen neuen Windpark ein bei Gevensleben im Landkreis Helmstedt.
Ein kleiner Ort mit 54 Einwohnern und das war eine Kapazität von 83 Megawatt. Ich habe da vor Ort gesagt, das sind deutscher Meister. Das ist nämlich das ungefähr Zehnfache von dem, was Bayern im ganzen Jahr macht, hat ein kleiner Ort hier gemacht.
Allerdings gilt auch, im ersten Halbjahr wurden in Nordrhein-Westfalen Windenergieanlagen mit mehr Leistung angeschlossen als in Niedersachsen. Viele Anlagen im Pionierland Niedersachsen sind in die Jahre gekommen, müssen ersetzt werden. Christian Meyers Grüne sind 2022 bei der Landtagswahl auch mit dem Ziel angetreten, den ins Stocken geratenen Ausbau der Erneuerbaren in Niedersachsen wieder zu beschleunigen. Einschränkungen insbesondere bei der Ausweisung von Gebieten für Windkraftanlagen durch die Große Koalition von Angela Merkel hatten den Ausbau der Windenergie auch im Nordwesten stark gebremst. Die Ampel hat dies vereinfacht. Auch Niedersachsen hat etwa die Landkreise angewiesen, Flächen für Windenergie auszuweisen, eine Taskforce gegründet.
Die Stimmung ist wirklich gut und wir spüren auch in der Politik insgesamt, dass es einfach einen totalen Wille gibt, etwas auszubauen. Aber der Teufel liegt wie immer im Detail.
Silke Weiberg ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen. Sie vertritt diejenigen, die zum Beispiel Windparks planen und betreiben. Und hier dauere es immer noch zu lang bis zur sogenannten Vollständigkeitserklärung für ein Projekt, dem Moment, in dem alle aus Sicht der Behörden notwendigen Unterlagen vorliegen und ab dem es schnell losgehen kann.
Wir haben noch keine Checkliste, also wir sind dabei. Es ist auch in der Taskforce abgehakt, aber die Wirkung vor Ort muss sich jetzt halt entfalten. Ne? Und da müssen wir dann gucken, ob das so funktioniert. Aber wir spüren den Rückenwind aus der Politik und wir müssen jetzt halt gucken, ob die Verwaltung auch die Instrumente in der Hand hat, dass sie es tatsächlich schnell umsetzen kann.
Auch der Fachkräftemangel in den zuständigen Behörden bremse den Ausbau bisher weiter aus. Und so, sagt Silke Weiberg vom Landesverband Erneuerbare Energien, liege auch Niedersachsen weiter hinter den eigenen Ausbauzielen zurück.
Und man muss ja auch überlegen, eigentlich, wenn man die ganzen Ziele nimmt, wir haben im letzten Jahr das Ziel gerissen, müsste man das ja eigentlich auch noch mit dazu rechnen, ne? Und 1,5 GW ist schon sehr ambitioniert. Ne? Wir sind auf einem guten Weg. Es ist alles besser als vorher. Ne? Also das muss man ja auch immer bei der ganzen Geschichte sagen. Es ist alles besser, aber es ist noch nicht gut.
Und es reicht noch lange nicht für die Klimaziele des Bundeslandes, das bis 2040 klimaneutral agieren will. Das allerdings liege nicht in erster Linie an der Windkraft, so Umweltminister Christian Meyer von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir sind im Wärmesektor, zum Beispiel, also wie wir heizen, eben zu 90% immer noch fossil unterwegs. Und wenn wir auf Strom, Biogas und so weiter umstellen wollen, dann müssen wir dort natürlich deutlich mehr mit günstigen Strompreisen in Richtung Wärmepumpe uns entwickeln. Und im Autoverkehr wollen wir auch in Richtung Elektromobilität das umsteigen. Und das wird natürlich zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Und deshalb werden wir, um die Ziele zu erreichen, dass wir in allen Sektoren klimaneutral sind, nicht nur beim Strom, sondern auch bei Wärme und Verkehr und in der Industrie, die auch umstellt von fossilem Gas und wieder auf Strom, in Stahlwerken etc. und viel grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien braucht. Deshalb werden wir ungefähr nochmal eine Verdopplung der erneuerbaren Energien brauchen.
Geht es nach Meyer, wird die Zahl der Windräder in Niedersachsen also in den kommenden Jahren noch einmal stark zunehmen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Es gibt Ausgaben, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Mal geht die Waschmaschine kaputt, mal steht beim Auto eine sehr teure Reparatur an. Für einen Notfallkredit kommen neben Banken auch Freunde und Verwandte in Frage, unter Umständen sogar ohne Zinsen. Doch auch wenn man sich persönlich kennt, ist ein schriftlicher Vertrag unbedingt ratsam. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Bevor eine Bank einen Kredit bewilligt, prüft sie über Gehaltsnachweise und eine Auskunft bei der Schufa erst einmal die Kreditwürdigkeit. Das kann dauern. Wer Geld benötigt, kann aber auch bei Freunden und Verwandten nachfragen, sagt Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur beim gemeinnützigen Verbraucherportal Finanztipp.
Ein Privatkredit ist nicht der letzte Ausweg, sondern womöglich sogar eine frühe Variante, um eine Finanzierung zu machen, weil wenn man das gut hinbekommt mit seinen Freunden oder Verwandten, dann bedeutet das oft für den Kreditnehmer deutlich weniger Belastung.
Sprich, es kann unbürokratisch schnell gehen und es fallen keine Gebühren an. Außerdem gibt es bei Privatkrediten keinen Eintrag bei der Schufa. Hermann Josef Tenhagen nennt darüber hinaus einen weiteren Aspekt, der vor allem bei größeren Summen zählbar ins Gewicht fallen kann.
Weil meistens ist es ja so, dass der Kreditgeber und der Kreditnehmer sich gut kennen und womöglich der Kreditgeber auf einen Teil seiner Zinsen verzichtet oder gar keine Zinsen verlangt.
Nun können nur die Freunde oder Verwandten einen Privatkredit gewähren, die selbst über genügend Geld verfügen. Auch wenn diese KreditgeberInnen nicht mit jedem Euro rechnen müssen, kann für sie ein Privatkredit ebenfalls lohnend sein. Jedenfalls in den Fällen, in denen sie Zinsen berechnen. Denn
vielleicht ist es auch für den Kreditgeber sogar günstig, weil er bei der Bank gar keine Zinsen oder nur wenig Zinsen bekommt.
Die Höhe eines Privatkredits hängt immer von dem Zweck ab, für den das Geld gebraucht wird. Ob für die Reparatur der Heizung oder für die Finanzierung einer Immobilie. Auch dafür kann Geld fließen, sagt Finanztipp-Experte Tenhagen.
Wenn also Schwiegervater oder Schwiegermutter 100.000 Euro zur Immobilienfinanzierung beitragen will, das nicht schenken will, sondern als Kredit, dann ist das gut möglich. Die Kreditzinsen können auch in diesem Fall wieder günstiger sein.
Investiert wird bei einem Privatkredit aber nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen. Kommt es dennoch zu einem Streit, ist es den Betroffenen nicht möglich, sich an Verbraucherschutzorganisationen zu wenden. Dann bleibt nur der Gang zum Anwalt und zu Gericht. Darum rät Finanztipp-Chef Tenhagen, immer einen schriftlichen Darlehensvertrag zu schließen, in dem die Modalitäten verbindlich geregelt werden.
Ein Kreditvertrag sollte beinhalten, also erstens, wie hoch ist der Kredit, zweitens, in welcher Zeit sollte er zurückbezahlt werden, drittens, gibt es Zinsen für den Kredit oder nicht, viertens, was passiert eigentlich, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann.
Und wann und mit welcher Frist kann der Vertrag gekündigt werden? Alle wichtigen Details enthält ein Vertragsentwurf, der beim Verbraucherportal finanztipp.de als Dokument heruntergeladen werden kann. Falls Zinsen in Rechnung gestellt werden, müssen die KreditgeberInnen diese auch beim Finanzamt angeben.
Sie können die auf Ihren Sparerfreibetrag anrechnen lassen. Aber Sie müssten die auch angeben und Sie müssten die auch versteuern, wenn Sie jenseits des Sparerfreibetrags sind.
Zurzeit beträgt der Sparerfreibetrag für eine Person 1.000 Euro im Jahr.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Den Kenntnisstand über mögliche Sabotageaktionen in Deutschland erfahren Sie nach 12:10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Danke fürs Zuhören.